schön, dass du da bist beim Podcast Klartext bei Katharina Pugacelski. Dein Podcast für klare Worte und Blicke hinter die Kulissen der verschiedenen Themengebiete. In meinen Beiträgen geht es um Mode, Genuss und Wohlfühlen, aber auch um Dankbarkeit, Selbstfürsorge, Empowerment und wie wichtig ein Netzwerk an starken Frauen ist. Unterstützt wird das bunte Potpourri mit beeindruckenden Gästen, die uns an ihren aktuellen Themen teilhaben lassen, uns vielleicht auf etwas ganz Neues lenken oder zum Nachdenken anregen. Nicht mehr und nicht weniger, das ist Klartext bei Katharina Pugacelski. Ich bin Moderatorin, Diplom-Kulturarbeiterin, Schauspielerin, Bloggerin, Selbstliebe-Verfechterin, Model und Stylistin. Du würdest mich so glücklich machen, wenn du mir zum einen eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt und mich an deinen Gedanken teilhaben lässt. Entweder auf iTunes oder auch gerne auf Instagram, wo du mich unter meinem Namen findest. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge. Deine Katharina. Heute gibt es ein Interview mit Tijen Onaran. Mein erstes Interview, was ich in dieser Corona-Zeit führe, wo ich nicht am gleichen Ort mit einer Person bin. Es war ein heiteres Gespräch. Es war ein Gespräch, was positiv und zuversichtlich ist. Wir reden über unsere Herzensthemen. Viele Tipps und Tricks gibt's von Tijen und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Liebe Tijen, ich freue mich unendlich, dass du dir Zeit genommen hast in diesen Zeiten für mich, weil ich weiß, du hast sehr viel zu tun. Ich glaube, eigentlich kennt dich jeder. Ich werde auch in den Shownotes die 2 langen Interviews mit dir verlinken, die wir schon mal geführt haben. Magst du dich vielleicht als Tijen in der Corona-Krise vorstellen? Weil ich habe das Gefühl, du bist noch mehr als vorher und noch breiter und noch aufgestellter.
Ja, sehr gerne. Das mache ich. Das ist toll, dass du das so wahrnimmst und es ist auch nochmal schön, das von außen reflektiert zu bekommen, weil ich habe gerade das Gefühl, dass es so Tage gibt, wo ich absolut in die Tischkante beißen könnte und es gibt andere Tage, da denke ich, ja, ich habe mein Leben eigentlich ganz gut im Griff und das beschreibt mich derzeit ganz gut. Ich würde sagen, momentan bin ich so eine Mischung aus Krisenmanagerin, Entertainerin, digitaler Sprecherin, Moderatorin, alles digital, nichts mehr analog. Und ab und zu gehe ich tatsächlich auch noch laufen und mit meinen Hunden und mit meinem Mann mich beschäftigen. Ja? Das ist etwas, was mein Leben gerade umtreibt. Aber eigentlich bin ich Unternehmerin, habe ein Unternehmen gegründet, das sich für Diversity und Inclusion einsetzt, gerade im Kontext von Digitalisierung. Also warum sind Vielfalt und Inklusion so wichtig? Warum ist es so wichtig, dass verschiedene Menschen an Digitalisierung teilhaben können? Das merken wir ja jetzt gerade. Und dafür setze ich mich ein und sehr speziell eben in dem Kontext für Frauen und deren Sichtbarkeit und Vernetzung.
Ich habe dieses Interview, was du gegeben hast mit Michelle Friedmann, ich glaube, einige haben das auch gesehen und ich habe einfach voller Bewunderung gedacht, mein Gott, also ich finde dich ja eh toll, aber da finde ich, wurde das nochmal so deutlich und danach hatten wir kurz geschrieben und haben gesagt, wir müssen nochmal darüber sprechen, weil das offensichtlich noch nicht ganz bei allen ankommt, dass gerade die Digitalisierung in der Zeit dieser Einsamkeit doch helfen kann und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er das so ein bisschen, ja, nicht anders sieht, aber nicht so ganz versteht, was vielleicht auch der Ansatz von uns allen ist, die sich zusammentun wollen in dieser Einsamkeit digital. Wie du schmunzelst, das sieht man jetzt leider nicht.
Ja, dazu muss man sagen, dass Michelle Friedmann sowieso per se eine sehr spezielle Art des Interviewens hat. Das muss man einfach sagen. Für diejenigen, die ihn vielleicht auch schon länger kennen, wissen das mit Sicherheit, dass er ja normalerweise auch sehr viele politische Stakeholder interviewt. Und daher hat er immer eine sehr scharfe Art und Weise reinzugehen. Also das, was du jetzt machst, macht er nicht. Also das bedeutet, dass er mich ausreden lässt. Ja? So, und das ist eigentlich so ein Grundprinzip, was ich immer ganz nett und auch charmant finde, wenn man dem Gegenüber erstmal die Chance gibt, reinzukommen in die Thematik und irgendwie warm zu werden und dann seinen Punkt zu machen. Das hat er so gar nicht, sondern er will da eben gleich eine Schärfe drin haben, was in Ordnung ist. Und wenn man das vorher weiß, kann man sich auch darauf einstellen. Das heißt, ich wusste das natürlich im Vorfeld schon, weil ich vorher auch in der Politik aktiv war und gearbeitet habe und viele Menschen begleitet hatte, die eben auch in der Interviewsituation mit ihm waren. Das heißt, ich wusste seine Spielregeln. Wenn du aber in so einer Situation selber bist, dann bist du eben gefangen auch ein Stück weit erstmal in diesem Format und danach schaust du drauf und denkst dir so, ich hätte doch an der Stelle eigentlich noch Folgendes sagen können, aber wie es so häufig ist. Ich glaube, was zu kurz kam im Interview, aus ganz verschiedenen Aspekten und Facetten heraus, war tatsächlich das, was du angesprochen hast, nämlich das Thema Social Connecting. Ich habe es ja irgendwann einmal fallen lassen, weil ich eben auch eine starke Verfechterin davon bin, zu schauen, was kann man eigentlich mit Sprache auch alles verändern, und Sprache schafft ja auch Realität. Und wenn man immer von Social Distancing spricht, was ja an sich der Begriff, nämlich Physical Distancing eigentlich ist, aber immer Social Distancing sagt, dann suggeriert man den Menschen, dass wir uns alle irgendwie entfernen sollten. Nämlich eben auch mental und sozial. Und ich glaube, das ist ja nicht der Fall, sondern ich weiß nicht, wie es dir geht, wie es euch da draußen geht. Ich erlebe gerade eine ganz hohe Solidarität unter Menschen, die sich vorher noch nie so gekannt haben oder noch nie so aufeinander getroffen wären, dass sie eben Nachbarschaftshilfe machen, dass man sich digital solidarisiert, dass man viel stärker auf andere zugeht, sagt, wie machst du das eigentlich? Ich bin gerade in einer Krisensituation, kannst du mir helfen? Und das ist viel stärker der Fall. Das heißt, mein Thema, auch das Netzwerken, ist, finde ich, jetzt noch mehr im Fokus, als dass es vorher war.
Hast du das Gefühl, du könntest aktuell die Netzwerkbibel nochmal schreiben in Bezug auf nur Digitales? Ging dir das mal durch den Kopf? Oder ob du das mit einem Kapitel vielleicht noch erweiterst?
Ja, also ich habe tatsächlich schon drüber nachgedacht, ob ich so eine Erweiterung vornehme im Hinblick auf Netzwerken unter besonderen Umständen. Ja, und da ist ja diese Krisensituation eine. Ich glaube, wir werden in Zukunft noch ganz verschiedene Krisensituationen erleben. Und die ist jetzt so exemplarisch und, wie ich es vorhin ganz kurz dir auch schon erzählt hatte, existenziell. Also im Sinne von, es geht halt wirklich jeden und jede da draußen etwas an und jeder und jede ist betroffen. Daher glaube ich, ich könnte es nochmal schreiben, aber ich würde es wahrscheinlich anders tatsächlich aufziehen, mit einem anderen Fokus und viel stärker die Notwendigkeit eines Netzwerkes nochmal in den Fokus stellen. Lustigerweise habe ich ja im Buch auch ein Kapitel, das da heißt, dass ein richtig gutes Netzwerk sich in der Krise zeigt. Und das erlebe ich jetzt momentan auch und vielleicht du oder diejenigen, die zuhören, auch, dass man jetzt merkt, wer nimmt eigentlich den Hörer ab, wenn man es braucht, ja, und wer ist wirklich da und wer kann einen zumindest eine starke Schulter digital geben zum Anlehnen oder wer hört einfach mal nur zu.
Wenn du dir jetzt vorstellst, es gibt da draußen eine Frau, die zuhört, die ihren Job verloren hat, die vielleicht neu in der Stadt ist, keine persönlichen Bindungen hat, keine Beziehung und sich unglaublich alleine und kraftlos fühlt, würdest du dann sagen, warte ab, oder würdest du sagen, genau jetzt ist der Moment, sich umzuorientieren, auch wenn man verzweifelt ist und nicht so genau weiß, wo es hingeht?
Ich glaube, in Krisen trifft man die besten Entscheidungen. Das ist so mein Credo auch immer gewesen, auch im Nachhinein. Wenn ich in der Situation war, dachte ich immer, ich weiß gar nicht einen noch aus, ich weiß nicht links oder rechts, ich weiß nicht, wie der Weg geht. Im Nachhinein habe ich festgestellt, dass diese Situation mich unglaublich geprägt haben und dass die Entscheidungen, die ich in der Situation geprägt habe und getroffen habe, dass die immer diejenigen waren, die richtig gut waren. Weil in einer Erfolgssituation bist du ja ein Stück weit so eingenommen auch von dem Erfolg, dass du, und da nehme ich niemanden irgendwie heraus aus der Situation, dass du ein Stück weit verblendet bist, ja. Aber in der Krisensituation erscheint dir vieles klarer. Und das ist ja jetzt so. Wir sind aufs Minimale reduziert. Wir dürfen irgendwie halbwegs noch rausgehen, aber auch nur in einem gewissen Radius. Wir dürfen nicht mehr unser Umfeld treffen, unsere Familie treffen. Das heißt, du bist so beschäftigt mit dir selber, dass das jetzt eine tolle Chance ist, einmal zu überlegen, was sind eigentlich die Werte, die mich umtreiben? Wofür stehe ich und wo will ich hin? Und ist der Job, in dem ich bin, noch der, der mich irgendwie auffängt oder mit dem ich glücklich bin? Und wenn ich in eine Situation komme, wo ich vielleicht meinen Job verliere, das dann, so blöd und banal es klingt, als Chance aufzugreifen, zu sagen, komm, dann nehme ich jetzt mal alles, was mir in dem alten Job nicht gefallen hat, nehme das und weiß, dass ich das im neuen Job, der irgendwann auch wieder kommen wird, mache ich das nicht mehr. Also ich mache wirklich nur noch die Dinge fokussiert, die wirklich mich prägen und wo ich auch eine große Leidenschaft für habe. Und das ist die große Chance. Das heißt, ich würde sagen immer, investier jetzt in deine eigene Stärke, investier vor allem auch in deine eigene Sichtbarkeit. Jetzt ist eine gute Chance. Viele Menschen haben jetzt auch ein Stück weit die Aufmerksamkeit, viel auch digital zu sehen. Und daher solltest du jetzt in die Visibilität gehen.
Und was sagst du zu all den Menschen, die dich bestimmt auch fragen, die mich auch regelmäßig fragen, ich würde gerne meinetwegen das machen, was T-Gen macht oder ich würde gerne machen, was XY macht, aber das gibt es ja schon und das, was ich machen will, gibt es schon 20 Mal. Was sagst du an der Stelle? Weil das ist ja ein Gedankengang, mit dem du bestimmt auch oft konfrontiert bist, ne?
Ja, absolut. Und viele Menschen vergessen, dass wir beide beispielsweise, wir erfinden das Rad ja auch nicht komplett neu. Ja, also natürlich ist es so, dass wir einzigartig sind, keine Frage. Aber am Ende des Tages gibt es sehr viele tolle andere Menschen da draußen, die ähnliche Themen besetzen. Und die Frage ist ja nicht, dass ich mich ständig mit anderen vergleiche, in Relation setze, sondern die Frage ist doch, wie kann ich meinen eigenen Weg finden, der vielleicht ein ähnliches Thema auch behandelt, aber wie kann ich eine spezielle Note drauf geben? Und ich finde, die Einzigartigkeit resultiert ja aus Geschichten wie, was ist mein Talent, was ist mein Interesse, was sind meine Fähigkeiten, was ist das, was ich im Laufe meiner beruflichen Laufbahn so als Geschichten angesammelt habe, was ich dann, wenn ich ein Thema besetze, da wieder sozusagen mit anbringen kann. Also das Persönliche macht das ja einzigartig. Und jeder hat eine Persönlichkeit, egal ob man es weiß oder nicht. Die meisten Menschen wissen es, glaube ich, nicht oder überlegen sich sehr lange, was ist eigentlich das, was mich ausmacht. Aber irgendwann weißt du das. Und daher würde ich jetzt in diese Überlegung gehen und ich würde immer mein Netzwerk konsultieren. Also ich würde immer Leute fragen, die mich schon lange kennen, sag mal, wie siehst du mich eigentlich? Also denkst du, ich bin irgendwie eine gute Führungskraft? Oder glaubst du, ich bin irgendwie jemand, der auf Instagram eine gute Reichweite aufbauen kann, weil ich starke Themen habe? Und da irgendwie das Umfeld fragen, die haben einen sehr guten und realistischen Blick auf einen. Und das ist jetzt die beste Zeit in sich, in seine eigene Zeit und Sichtbarkeit in dem Fall zu investieren.
Mir ist eine Sache unglaublich wichtig. Meine beste Freundin hat dich über den Podcast kennengelernt und findet dich seitdem ganz toll und folgt dir überall und sagte letztens zu mir, das ist ja Wahnsinn. Wann war das Interview für ein Jahr? T-Gen ist jetzt ja überall und einflussreich und erfolgreich. Und ich habe dann nur vorsichtig gesagt, ich frage sie gerne, aber ich denke, dass sie dir die Antwort geben wird. Das hat sie nicht in einem Jahr geschafft. Und ich würde gern die Chance nutzen. Also kann ja sein, T-Gen, ne? Aber ich glaube einfach, dass das sehr viel Arbeit war, auch im Vornherein. Und vielleicht können wir das auch mal einerseits entzaubern für alle, die denken, in einem Jahr ist man irgendwo und vielleicht aber auch anderen Mut machen, dass auch Menschen wie du, die so einflussreich jetzt sind, auch dafür arbeiten mussten, viele, viele Jahre. Vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen beleuchten.
Vor allem können wir jetzt endlich mal sagen, dass es dein Podcast war, der das
Na,
alles...
Ja. Genau, ja.
Es war
bei
dein Freundin.
Podcast. Ja, genau.
Endlich genau, sagen wir das mal in dieser Runde. Vielen Dank. Gott sei Dank kann ich das endlich mal jetzt visibel machen. Dein
Witzig
Podcast,
auch
mit dem
schön.
Hat das alles angefangen. Also,
von meiner besten Freundin, um das jetzt
genau,
nochmal abzuschließen.
Genau, das war der Punkt, das ist das Geheimnis. Also ihr Lieben, ihr müsst alle in diesen Podcast und ihr müsst alle die beste Freundin kennenlernen. Also es ist tatsächlich so, das ist immer interessant, weil es ist genauso wie bei dir. Ich sehe ja das, was du von dir preisgibst. Und wenn du zum Beispiel immer erzählst, irgendwie ist es alles gut, es ist strahlend, es geht dir gut, dann habe ich natürlich diesen Eindruck, ja. Und wenn du dann ein paar Mal erzählst, ja, das hat irgendwie, es braucht Arbeit oder mir geht es auch mal nicht so gut, dann habe ich auch dieses Bild. Und bei mir ist natürlich, ich kommuniziere ja auch viel diese, sag ich mal, Erfolge, um anderen auch Mut zu machen. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt gehabt, wenn ich nicht sichtbar bin, dann kann ich schwer irgendwie für Sichtbarkeit kämpfen. Das ist relativ schwierig, finde ich, wenn ich selber nicht die Erfahrung gemacht habe, wenn ich nicht schon mal irgendwie Hate-Kommentare bekommen habe, wenn ich nicht irgendwelche Stalker habe, die mir enorm auf den Senkel gehen, ja. So, wenn ich nicht irgendwelche Leute habe, die ständig anfangen, mit mir wegen jedem kleinen Pups zu diskutieren, ja. Dann, wenn ich diese Erfahrung nicht habe, dann kann ich sie nicht weitergeben. Und mir ist es eben wichtig, jemand zu sein, die immer diese Praxisnähe mitbringt. Und zu der Frage, es hat unglaublich lange gedauert. Also ich meine, es hat, glaube ich, insgesamt 5 Jahre gedauert, wenn man so will, weil ich vor 5 Jahren angefangen habe, mir das erste Mal bewusst darüber Gedanken zu machen, was sind eigentlich Themen, die ich besetzen will und wo kann ich sie besetzen? Also auf welchem Social-Media-Kanal, wie will ich da irgendwie rüberkommen, was bin ich auch bereit zu teilen und was nicht? Und es ist alles noch eine aktive Baustelle. Also es ist jetzt nicht so, dass alles abgeschlossen ist, im Gegenteil. Ich hadere immer noch damit, ob ich jetzt wirklich auf Instagram den Leuten erzählen soll, dass ich Bananenbrot gebacken habe. Aber offensichtlich ist das etwas, was wahnsinnig viele Menschen interessiert. Und es interessiert sie dann weniger, meine nächste Handelsblatt-Kolumne. Ja, also das ist dann irgendwie, das denkt man sich auch, okay, wow. Alle sagen, Inhalt ist wichtig, auch gerade für Frauen. Aber wenn ich dann hier Bananenbrot backe, dann kriege ich irgendwie 80 Meldungen. Ja, ich back's auch. Oder wie hast du es gemacht? Oder schmeckt's oder schmeckt's nicht? Es hat nicht geschmeckt, ja. Aber es sind so, das sind alles so Dinge. Und ich glaube, zurück zu dem Punkt. Das Wichtigste, was mir geholfen hat, ist, dass ich irgendwann ein genaues Bild hatte, was ich möchte und wo ich hin will. Und ja, wie ich auch sein will, also und wie ich auch nicht sein will. Also was will ich von mir preisgeben und was will ich nicht preisgeben? Und das ist bis heute der Fall. Ja, also ich habe ein ganz profanes Beispiel. Ich habe gestern Abend irgendwie, habe ich in den Spiegel geguckt und dachte so, boah, ey, du siehst echt richtig fertig aus, ja. Haare irgendwie gefühlt, eine Woche nicht gewaschen, Gott sei Dank immer schön die Haare zusammen gehabt bei den Talks, jetzt kann ich es mal sagen bei dir. Und dann so, ich komme ja auch nicht zum Haare ausfetten lassen, ja, weil ich ja irgendwie ständig dann auch digital bin, es geht ja nicht, ja.
Schade.
Ich kann es nicht wie Ricardo machen, ja. So, und dann habe ich so in den Spiegel geguckt und war im Bad und dann habe ich so ein Selfie gemacht, ja, mit dem Spiegelbild. Und dann bin ich zu meinem Mann und habe ihm das gezeigt und meinte so, meinst du, ich kann das jetzt auf Instagram hochladen? Ja? Und dann guckt er mich so an und meint so, was ist jetzt die Message? Und ich so, ich weiß auch nicht, dass ich fertig bin, dass meine Haare irgendwie gerade, also es war halt wirklich so Volumen pur. Und dann war ich aber im Schlafanzug und dann habe ich gedacht, ja, du hast eigentlich recht. Also klar, für einen Teil der Follower wäre das vielleicht ganz smart zu sehen, okay, die ist irgendwie auch total durch oder irgendwie zeigt sich hier im Schlafanzug. Aber das Ding ist halt, ich bin Unternehmerin und ich bin halt auch häufig in Kreisen, in Zielgruppen unterwegs, wo das schon viel ist, dass ich einen Instagram-Account habe. Das ist schon viel. Oder es ist schon viel, dass ich irgendwie meine Hunde zeige oder mich in Sportklamotten zeige. Und dazu zeige ich nicht mal irgendwie einen Ausschnitt. Das bedeutet für deine beste Freundin oder auch Menschen, die jetzt zuhören, guckt euch eure Zielgruppe an, guckt euch an, ob ihr im Schlafanzug auf Instagram für eure Zielgruppe wirklich relevant seid und worauf es dann einzahlt. Und das ist das Allerwichtigste. Und ich glaube, das haben noch nicht so viele Menschen begriffen oder darüber sich Gedanken gemacht. Und ehrlicherweise, das ist die Baustelle, von der ich vorhin sprach.
Ja. Und wenn wir jetzt das Bananenbrot mal nehmen und uns, was liest du daraus? Also das ist ja, ist es dann wieder für dich das Alte, dass man Menschen, die man toll findet, dass man eben auch wissen will, dass sie Bananenbrot backen und dass sie auch normal sind? Oder ist es diese Sehnsucht nach Nähe? Oder was ist das für dich, das Bananenbrot?
Ich glaube, das Bananenbrot steht erstmal dafür, dass es uns alle beschäftigt. Ja, damit können sich alle irgendwo vernetzen und offensichtlich ist es ja auch so, seit Ausbruch dieser Krise, jeder backt es, ja. Also irgendwann ging es los. Ja, jeder backt ein Bananenbrot oder jeder geht laufen oder jeder macht Workout zu Hause. Das ist das, was alle beschäftigt. Und das scheint ein Thema zu sein, was alle irgendwie einnimmt. Die Handelsblatt-Kolumne ist wieder nur für einen speziellen Kreis von meiner Zielgruppe spannend. Und natürlich ist mir auch bewusst, dass das auf Instagram nicht unbedingt das ist, was so wahnsinnig abgeht oder Reichweite hat. Trotzdem mache ich es, um auch einfach die Vielfalt meiner Persönlichkeit aufzuzeigen.
Ja.
Ich für mich habe halt irgendwann entschieden, es gibt halt Themen, die finden gerade auch jetzt auf Instagram zum Beispiel einfach gar nicht statt. Die müssen auch nicht stattfinden. Die sind für niemanden relevant. Die finden aber auch auf den anderen Kanälen nicht statt. Und es gibt aber auch Themen, die finden nur auf Instagram statt. Zum Beispiel das Bananenbrot. Ja, also es findet jetzt nicht auf LinkedIn statt. Ich glaube, da wären sehr viele Netzwerkkontakte höchst irritiert, wenn ich damit anfangen würde. Wer weiß, vielleicht wäre das auch das Posting des Jahres. Ja,
aber, ja genau.
Aber ich glaube, es wäre nicht so der richtige Kanal.
Wann hast du dich entschieden, auf Instagram dich zu zeigen und auch wirklich Stories zu machen und die Leute mitzunehmen? Hattest du das Gefühl, ich probiere das mal? War das super bewusst? Und was hat es für dich in deinem Leben verändert? Und vor allen Dingen auch in Bezug auf Netzwerken. Mhm. Hat es was verändert oder gar nicht unbedingt bezüglich Netzwerken?
Also du hast vorhin so gelacht, als ich deinen Podcast erwähnt habe, aber das stimmt jetzt wirklich. Ich weiß, dass wir nach unserem Podcast darüber gesprochen haben, dass ich gesagt habe, ich mag deine Stories am liebsten, wenn du sprichst und wie du das machst, ob du dir nicht blöd dabei vorkommst, irgendwie in die Kamera zu sprechen und so. Und dass ich habe dir dann noch gesagt, ich habe überhaupt kein Problem damit, vor 1500 Leuten zu reden, aber in die Kamera rein, nee. Und dann hast du gesagt, ja, probier das mal aus und mach einfach mal und erzähl mal was, auch wenn es nur kleine Snippets sind und so. Und ich habe dann irgendwann angefangen, jetzt auch aus der Not gedrungen, weil ich eben viele Digitalformate jetzt etabliert habe und den Leuten immer so ein bisschen aufzeigen wollte, nicht nur da findet was statt, sondern warum findet es statt. Und ich glaube, dieses Warum lässt sich halt eher über eine Story erklären, als über ein Feed-Posting, als über einen Artikel, den du auf Instagram eh nicht zeigen kannst. Also dieses Warum ist so story-affin, ja? Und das ist etwas, was zum Beispiel, wo ich merke, dass das extrem viel bringt. Dann bin ich ja so ganz über meinen Schatten gesprungen, habe sogar ein Instagram live gemacht, was auch extrem gut ankam, ja? Also so, ja, und mach das öfter. Und es sind so Themen, die ich vielleicht irgendwie selbstverständlich finde, aber wo viele sagen, ja, ich bin noch nicht so weit. Und mir macht es mittlerweile dann auch Spaß, dass ich unmittelbare Rückmeldungen bekomme. Also, dass ich weiß, dass obwohl da niemand ist, analog, aber digital sind da sehr viele Menschen. Und ich gucke mir ja genauso auch Stories an, ja. Also mal Dinge, wo ich denke, es ist wie so bei so einem Unfall, dass ich nicht wegschauen kann, ja. Und mal Dinge, da wo ich so denke, das ist wirklich extrem inspirierend gerade, da lerne ich auch was.
Und deswegen, würdest du sagen... Ja, entschuldige.
Nee, sorry, und deswegen habe ich es angefangen. Also das war der Grund. Mhm.
Wenn du von dir ausgehst und Leuten den Rat geben würdest bezüglich auch Instagram und der Story-Funktion, glaubst du, dass jeder durch die Story-Funktion, ob es ein Unternehmen ist, eine Unternehmerin, eine Einzelperson oder eine Marke, nur gewinnen kann? Oder glaubst du, dass es auch ganz schnell schiefgehen kann, wenn man jetzt Menschen den Rat geben würde?
Ich glaube, man muss sich ganz genau Gedanken darüber machen, was ist die Message? Also was ist das, was ich den Leuten mitgeben will? Natürlich kannst du irgendwie anfangen, drauf loszureden, aber du musst schon für dich einen ungefähren Fahrplan haben. Das sind jetzt die Top 3 Themen, die ich immer wieder bespielen werde, auch auf meinem Profil. Das gilt übrigens, finde ich, für jedes Profil, aber für Instagram ganz besonders. Und du kannst auf Instagram, finde ich, mittlerweile, und das weißt du mit Sicherheit noch mehr als ich, mittlerweile schon deine eigene Richtung aufbauen. Das muss nicht sein wie der 50. Instagram-Blogger, wo man sieht, okay, alle haben ungefähr eine ähnliche Bildmetaphorik, ja? Oder die Bilder müssen perfekt sein. Du kannst mittlerweile auch mit irgendwie unperfekten Dingen wirklich eine Reichweite bekommen oder einfach Leute erreichen oder mit humoristischen Inhalten oder mit Alltagsbeobachtungen. Für all das lässt Instagram ganz viel Platz und das finde ich das Schöne. Deswegen habe ich mich auch ein Stück weit neu verliebt in diesen Kanal, weil ich am Anfang einfach wahnsinnig damit gehadert habe, dass ich nicht verstanden habe oder dass ich mich da nicht so inszenieren wollte im Sinne von, ich mache schöne Bilder von mir im Wald oder mit dem Bananenbrot oder was weiß ich, ja. Sondern ich dachte immer so, das bin ja auch nicht ich. Also es ist ein Teil, aber nicht nur. Und daher glaube ich, für jeden da draußen, der wichtigste Schritt beginnt vor dem Tool. Der wichtigste Schritt ist wirklich zu wissen, was sind so meine Top 3 Themen? Was sind die Thesen dazu? Also wie stehe ich denn so zum Thema Digitalisierung? Wie stehe ich denn so zum Thema jetzt Lockdown, Corona? Was ist denn da meine Meinung? Ja? Und dann eine Meinungsstärke zu entwickeln und dann, finde ich, bietet sich die Story-Funktion auch an, weil es ja wie so eine Mini-Talkshow dann ist. Ja.
Ja. Du sagst ganz oft, dass du es wichtig findest, dass man seine Meinung auch sagt, ne? Ja. In den sozialen Medien.
Ja, finde ich. Und ich weiß, dass nicht jeder meinungsstark ist oder auch stark sein will. Das kann ich auch verstehen, weil in dem Moment, wo du einfach nur sagst, ich mag's Wochenende, würde es 50.000 andere Leute geben, die sagen, ich mag's Wochenende nicht. Was fällt dir ein? Warum kannst du das Wochenende genießen? Ich muss leider arbeiten. Schön, dass du dir irgendwie die Füße hochlegen kannst. Ich muss samstags immer früh raus und so weiter. Und das ist dann, was losgeht auf diesen Kanälen. Und ich glaube, das Wichtigste für einen ist, auch Spielregeln für diese Kanäle auch zu haben, auch fürs Digitale, genauso wie analog. Ja? Wenn du in einem analogen Gespräch bist, merkst du ja relativ schnell, das ist mir einfach hier zu viel und ich gehe raus, also ich beende das Gespräch. Und genauso ist es digital am Ende des Tages auch. Da musst du für dich einfach abschalten. Und ich bin halt immer noch ein Fan davon, es ist halt dein Kanal. Ja, und wenn die letzte Option ist, dass du Leute blockst, ja, also mir ist es zum Glück bisher, ich glaube, in den letzten 5 Jahren 2-mal passiert, dass ich das wirklich machen musste. Und das war nicht mal auf Instagram, sondern auf Twitter, was ja eh so ein manchmal so ein Psycho-Medium ist, ja. Du musst einfach wissen, dass es diese Option gibt. Und es ist dein Kanal, es ist deine Agenda und es sind deine Spielregeln. Wichtig ist, finde ich, dass man sich dann davon frei macht. Weil wir tendieren dazu, wenn unter einem Post 50.000 Kommentare sind und es gibt einen Post, der irgendwie kritisch ist oder einfach nur sagt, sehe ich anders, dass man die ganze Zeit darüber nachdenkt. Und die Reflexion an sich ist gut, aber was nicht gut ist, ist das als Realität zu nehmen oder als Basis dafür, wie ich mich selber irgendwie begreife oder verstehe. Und daher würde ich mich darin üben, mich davon frei zu machen, so schwer es klingt. Ich glaube, das ist auch wieder eine Dauerbaustelle. Aber es ist wichtig, im Übrigen auch im Arbeitsleben, sich unabhängig von der Meinung von anderen Menschen zu machen.
Wie wichtig findest du das, mit den Menschen, die dir folgen, zu kommunizieren? Weil das ist etwas, was ich ganz oft erlebe in Gesprächen, was jeder unterschätzt. Also ich weiß, ich hatte letztens ein Gespräch, wo ich irgendwie im Nebensatz gesagt habe, ja, es ist schon so, wenn man kann, als ich meinen Kanal aufgebaut habe, habe ich bis zu 6 Stunden mit den Leuten geschrieben, kommuniziert oder auch Kommentare geschrieben oder geantwortet. Und das ist ja etwas, was eigentlich jeder, der damit nichts zu tun hat, komplett unterschätzt und auch gar nicht als Arbeitszeit sieht. Wie wichtig findest du das und wie schaffst du es? Weil ich erinnere mich, ich glaube, das war bei Instagram, wo du gezeigt hast, wo du ein eigenes, glaube ich, IGTV hattest oder irgendwie bei deinen Highlights, wo du genau erklärst, wie du auf jeder einzelnen Plattform mit den Kommentaren umgehst. Weil da können wir ja auch nochmal drüber reden, weil ich glaube, das ist vielen gar nicht klar, ne?
Ja, und es ist einfach wahnsinnig viel Arbeit. Also ich bin ja viel auch im Unternehmenskontext, in der Wirtschaft unterwegs und da gibt es natürlich ganz wahnsinnig wichtige CEOs, die dann ein Kommunikationsteam haben, die das für sie machen. Egal, ob das jetzt Instagram ist, LinkedIn, Twitter, wo auch immer. Und ich meine, ich habe auch ein Team bei GdW und ich habe auch eine ganz tolle Kollegin, die Social Media bei uns macht, aber halt für GdW. Und ich würde auch nie auf die Idee kommen zu sagen, ich lagere meinen Kanal irgendwo aus. Ich sage nicht, dass es nicht Sinn macht, aber ich würde es nicht machen. Ich versuche schon mit den Leuten im regen Austausch zu sein, aber ich merke auch einfach, ich kann auch nicht alles beantworten. Also ich kann nicht für jeden die Wohlfahrt spielen. Das geht einfach nicht. Ich würde das wirklich wahnsinnig gerne machen, aber zum Beispiel auch zum Thema Personal Branding, ja. Ich kriege dann echt so ganz dezidierte Fragen. Also so, ja, ich habe diese Themen, diese These, kannst du nochmal über den Artikel schauen? Also so in die Richtung, wo ich dann so denke, wow, ich würde das wahnsinnig gerne machen und ich mag dich auch und ich würde mir jetzt gern 3 Stunden Zeit nehmen und mit dir so eine Session machen, aber erstens mal ist es irgendwo auch mein Job, also ich verdiene damit auch Geld, ja. Dann kann man sagen, okay, dann ist es ein gutes Invest in mein Netzwerk und ich will ja irgendwie auch was zurückgeben, was ich auch immer machen will, aber irgendwo ist halt auch da eine Grenze und das ist das Wichtigste. Also ich finde es schon auch wichtig, selber eine Grenze zu haben. Ich fange irgendwann, ich hatte das ja letztens, das, was du auch kurz sagtest, auf LinkedIn geteilt, so einen Artikel geteilt zum Thema Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass es eben weniger Wissenschaftlerinnen gibt, die auch in der öffentlichen Debatte stattfinden, habe das eben so ein bisschen moniert auf dem Kanal und der hatte dann irgendwann eine Reichweite von 100.000 erreichte Personen, ja? So, und da waren tausende Kommentare drunter, weil LinkedIn hat es gepusht und am Anfang war ich noch so voll, okay, jetzt will ich irgendwie das reingeben und mitdiskutieren und ich bin ja auch echt diskussionsfreudig. Irgendwann geht es einfach nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Und ich habe dann für mich festgestellt, dann ist es so, dass ich meine Plattform zur Verfügung stelle, dass Menschen miteinander in Austausch kommen. Und ich muss nicht immer alles kommentieren oder nochmal was draufgeben. Wenn sie mir persönlich schreiben, ist es eine Mischung aus, dass ich immer abwäge, kann ich jetzt schnell helfen? Oder ist es was, wo ich irgendwie Zeit brauche oder bin ich tatsächlich auch die falsche Ansprechpartnerin? Ich versuche das schon, aber es geht auch tatsächlich auch einfach mal was unter. Ja. Mhm. Also ich weiß nicht, wie du das machst, aber bei mir ist es häufig so, dass ich dann irgendwann so viele Mitteilungen kommen, dass ich dann wirklich auch Nachrichten einfach vergesse. Ja. Leider.
Deine Tätigkeit, du bist ja auch Host in einem Podcast. Wie kräftezehrend ist das? Weil ich erlebe das ja auch als sehr präsent und sehr regelmäßig. Vielleicht können wir mal so ein bisschen darüber sprechen, was mich sehr interessiert. Wie bringst du all diese Tätigkeiten unter und hast du eine Art von Struktur? Ist jeder Tag anders? Hast du eine Hilfe? Hast du einen Assistenten? Oder wie machst du das?
Ich stehe jeden Morgen um 5.30 Uhr auf. Dann
wirklich
nehme ich
jetzt
meinen Ingwer-Shot. Dann
wirklich
gehe
jetzt?
Ich einen Halbmarathon laufen. Nein. um Gottes Willen, ist es furchtbar. Also ich habe irgendwann kurz gesagt, dass ich total gern schlafe. Und wenn ich es könnte, würde ich in meinen Hobbys, wenn man so Hobbys angibt, würde ich gern schlafen angeben. Aber das ist dann, und dann sagten ganz viele Leute, das finden sie so sympathisch. Ist auch so, ich schlafe einfach gern. Also ich versuche schon, den Tag so strukturiert, wie es geht, anzugehen. Ja, also ich versuche zum Beispiel, ich habe einen Blogger in meinem Kalender, dass ich morgens eine bestimmte Zeit, also so von 8 bis 10, dass da nichts ist. Also keine Calls, keine Telefonate, keine Meetings. Und das versuche ich ganz konsequent irgendwie durchzuhalten. Gelingt mir nicht immer, aber das ist wichtig. Das ist die Zeit, wo ich mich wirklich komplett auf den Tag vorbereite. Das kann sein, dass ich tatsächlich die Zeit brauche, um mit den Hunden rauszugehen und wenn ich mal Lust habe, irgendwie laufen zu gehen, um dann anzukommen und dann meinen Tag zu strukturieren. Manchmal ist es auch einfach so, dass ich direkt in den Tag starte und einfach schon Dinge abarbeite so früh. Dann ist es so, dass ich natürlich ein Team habe bei GDW, die sich halt um all die GDW, also Global Digital Women Projekte, kümmern. Wir haben ja einen Award, wir haben eine Preisverleihung, die hoffentlich dieses Jahr stattfindet, was ich aber glaube. Wir machen viel Consulting, wir setzen jetzt zum Beispiel für ein Unternehmen auch einen internen, externen Podcast um, solche Dinge. Und dafür habe ich ein Team. Aber was ich sagen muss, ist, der Unterschied zu vor Corona ist, dass ich jetzt viel stärker in der Operativen eingebunden bin. Also vorher war es so, ich weiß noch, als wir uns zum Podcast getroffen haben, dass ich gesagt habe, okay, da ist irgendwie meine bessere Hälfte, Marco, der eben viel in der Operative ist, was er bis heute immer noch ist. Aber dadurch, dass bei mir jetzt nicht nur viele Dinge wegfallen, sondern dass wir auch neue Projekte etablieren und diese neuen Projekte auch häufig mit mir zu tun haben oder mit meinen Fähigkeiten, bin ich viel stärker in der Operative drin, was ehrlicherweise extrem herausfordernd für mich ist. Weil jetzt muss man sich vorstellen, jetzt kommt zu dem, was ich vorher hatte, kommen 2, 3 Sachen sind weg, aber jetzt kommt halt noch mehr dazu. Und was mir halt hilft, ist immer dieses zu sehen, was das Ziel ist, also warum ich das mache. Weil sonst würde ich irgendwann sagen, okay, der Aufwand steht auch nicht in Relation zum Nutzen. Ja, so, sondern es muss immer so, ich mache das, weil ich der festen Überzeugung bin, dass die Welt unsere Organisation, wie wir sind, die wir Frauen vernetzen, Frauen sichtbar machen, braucht und dass wir noch einen Auftrag haben. Mhm. Und das ist mein Antrieb und es hilft mir eben auch wirklich viel zu arbeiten.
Ist es manchmal schwierig, dass die Brand oder die Marke Tijen so präsent ist und damit, womit du vielleicht mal angetreten hast, ähnlich oder vielleicht auch nicht in jedem so geläufig, oder macht das nichts?
Ja, und natürlich ist es auch irgendwo Mittel zum Zweck. Also Menschen folgen Menschen und es ist natürlich schon so, dass ich eben GDW gegründet habe und das auch authentisch ist, wenn ich mich da hinstelle und es irgendwie unauthentisch wäre, wenn, glaube ich, meine bessere Hälfte da vorne stehen würde und sagen würde, ihr Frauen müsst sichtbar werden. Ja, das wäre irgendwie Mansplaining. Ich glaube, das wäre irgendwie destruktiv. Aber was entscheidend ist, ist das, was du sagst. Man muss irgendwann den Switch hinbekommen und da haben wir in den letzten Monaten, in dem letzten Jahr sehr stark daran gearbeitet, dass ich nicht mehr überall auch bei GDW stattfinden muss. Also es ist so, dass GDW an sich eben dieses Netzwerk, diese Organisation für sich auch steht und wir da immer schon von Anfang an einfach andere Leute haben zu Wort kommen lassen, die Geschichten dieser Frauen erzählt haben. Und es ist immer witzig, wenn ich dann zum Beispiel Stories für GDW mache auf dem Instagram-Kanal, dass immer ganz viele sagen, ah, ich wusste gar nicht, dass du die Gründerin bist. Also so, und das ist ganz interessant. Und ich will ja auch dass wenn die Veranstaltungen zum Beispiel wieder losgehen, ich habe das vorher schon so gemacht, ich war nicht mehr auf jeder Veranstaltung. Wir hatten zum Teil 8 Veranstaltungen pro Monat. Das geht einfach nicht, ja. So, das heißt, ich muss da irgendwie auch gucken, dass das auch an sich funktioniert und sich so trägt. Und das hat ganz gut funktioniert. Aber natürlich ist es immer eine Wechselwirkung. Also wenn ich irgendwo bin, auftrete, irgendwas erzähle, dann habe ich immer die GDW-Brand im Hintergrund. Aber auch wenn GDW-Dinge irgendwo stattfinden, reflektiert es auch auf mich. Und daher, man muss aber gucken, dass trotzdem diese beiden Marken, wie du sie genannt hast, dass sie selber existenzfähig sozusagen sind. Ich glaube, in die eine Richtung funktioniert es schon ganz gut, aber in die andere Richtung, also im Kontext von dass GDW sozusagen ohne mich komplett funktioniert, das ist noch ein weiter Weg. Und ich weiß auch nicht, ob das so Ultima Ratio ist, also ob das so der Weg ist, wo jeder Brand-Marketer jetzt sagen würde, das ist besonders sinnvoll.
Ja, wenn du dir vorstellst, es gibt junge Startups, die es ja gibt, die jetzt gerade anfangen oder ob es nun Persönlichkeiten sind oder auch Marken und da stehen zwischen dem großen Arsenal an Pinterest, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter. Findest du, man muss Social Media machen und findest du, man muss überall präsent sein und findest du, man braucht dafür Profis oder können diese Startups oder diese Personen das aus sich heraus ganz naiv beginnen? Was würdest du da raten?
Ich finde schon, dass Social Media ein Must ist, ja? Aber nicht alle Kanäle. Auch da wieder Fokus, Fokus, Fokus. Lieber einen Kanal richtig machen, als alle Kanäle komplett falsch. Und das Wichtigste ist für sich genau zu schauen, das ist das, was ich vorhin kurz angedeutet hatte, die Zielgruppe für sich zu definieren. Also habe ich eine Zielgruppe, die sich aus Unternehmern, Unternehmerinnen zeigt, ja? So, oder sind es Menschen, die in den Unternehmen sitzen? Also sind die Angestellten meine Zielgruppe? Dann muss ich natürlich auf eine Plattform, wo die Leute sind. Habe ich ein sehr stark Lifestyle-artiges Produkt, dann muss ich eben auf Instagram und hier und da vielleicht sogar auch auf Facebook aktiv sein. Mhm. Also wirklich anschauen, was ist meine Zielgruppe, was ist auch mein Ziel. Und dann würde ich immer raten, sich einzuarbeiten. Also ich finde, selbst wenn du eine externe Agentur hast oder sogar jemanden im Team hast, mein Anspruch wäre es immer, einen gesunden Gesamtüberblick zu haben. Also immer zu wissen selber, so und so funktionieren die Kanäle und im Zweifel kann ich selber auch mal was posten. Weil nichts schlimmer ist ja irgendwie abhängig zu sein von Menschen und wenn die dann irgendwie weg sind, was anderes machen und du bist aufgeschmissen, ist es total doof. Ja. Und wir haben es vorhin kurz angedeutet, auf der einen Seite gibt es die Marke des Unternehmens, auf der anderen Seite deine eigene. Also ich würde auch immer gucken, dass ich mir meine eigene auch zusätzlich aufbaue und dann über mich praktisch das Unternehmen auch transportiere. Also wäre ein tolles Beispiel, es ist ja auch Lea-Sophie Kramer, die Gründerin von Amorelie. Die ist ja jetzt bei Amorelie raus sozusagen als CEO, aber sie hat es halt von Anfang an geschafft, diese Themen trotzdem über ihren Instagram-Kanal zum Beispiel auch sehr stark zu transportieren und den Blick hinter die Kulissen zu zeigen. Also wie arbeitet sie, was ist wichtig für sie in dem täglichen Arbeiten, in Ritualen. So bin ich eingetaucht in ihr Leben. Und das ist eine schöne Möglichkeit, also einzutauchen in das Leben von Menschen, die in spannenden Positionen sind, spannenden Jobs haben. Ich finde, das bietet vor allem beispielsweise Instagram.
Hast du das Gefühl, dass das lineare Fernsehen, was gar nicht mehr so stattfindet, oft auch bei Personen wie ihr oder auch bei anderen, dass man das damit so ein bisschen stillt? Es gibt ja einige Persönlichkeiten, ne, auf Instagram, die uns durch den Morgen, Mittag, Abend ins Familienleben überall hin mitführen. Ist ja schon auch so ein bisschen wie so eine Soap manchmal, ne?
Ja, ist es auch. Ist es auch. Und ich, wie oft sitze ich irgendwie abends hier auf meiner Couch und gucke wirklich Instagram?
Ja.
Und ich komme gar nicht mehr hinterher, weil es gibt Leute, die mich so derbe unterhalten, wo ich so denke, boah, das war jetzt so witzig und dann gehe ich total wie so nach einer Comedy-Sendung, früher auf RTL oder Sat.1, gehe ich ins Bett. Ja. Was ich glaube, ist, dass tatsächlich das Thema lineares Fernsehen eins wird, wo wir uns in ein paar Jahren nochmal umschauen. Ich glaube nicht, dass es verschwinden wird, gar keinen Fall, aber ich glaube, es gibt immer weniger Formate, die Persönlichkeiten Raum geben. Ja. Und es gibt tolle Persönlichkeiten. Und wozu Instagram und Co. beitragen, ist zu einer Diversität. Mhm. Dafür stehst du ja auch sehr stark zu sagen, es gibt eine Vielfalt an verschiedenen Persönlichkeiten, mit verschiedenen Geschichten, mit verschiedenen Ideen, wie sie leben und Wertevorstellungen. Und diese Möglichkeiten kannst du gar nicht über das lineare Fernsehen transportieren. Ja. weil du weißt es selber, da gibt es irgendwie ein Format, da muss ein Typus drauf passen und alles andere findet dann nicht statt. Und bei Instagram hast du die Möglichkeit, diese Vielfalt eben aufzuzeigen und du kannst dir heute angucken, wie jemand irgendwie Workout macht, morgen siehst du Oliver Pocher alle Influencer irgendwie zerschlagen und übermorgen folgst du einem Chefredakteur in seinen Job als Journalist, ja. Und das ist tatsächlich mega spannend, finde ich. Und das ist ja das Tolle, dass du dir aber wiederum als Follower oder Nutzer, Nutzerin aussuchen kannst, was konsumierst du und was auch nicht. Ja. Und das würde ich mir immer beibehalten wollen.
Tijen, du bist auf YouTube. Du hast eine Talkshow. Erzähl doch mal, warum guckst du denn so? Ich bin so stolz auf dich. Ich habe da,
mein Traum.
Ja, ich habe da immer Schiss vor und habe das nie gemacht. Deswegen sage ich, wow, wie kam es dazu?
Ja, also es ist, ich werde jetzt definitiv nicht in die Riege der YouTuberin oder die Historia da einsteigen. Aber es ist so, dass YouTube die Plattform ist, die jetzt unseren Bedingungen besonders gerecht wird. Also das bedeutet, ich habe es ja vorhin gesagt, wir sind auch sehr veranstaltungsgetrieben unterwegs. Das bedeutet, man muss sich vorstellen, wir haben vorher Veranstaltungen in verschiedenen Städten gehabt, wo wir in Unternehmen zu Gast waren und die Unternehmen haben dann eben eine spannende Frau gezeigt, die aus ihrem Job im Digitalbereich erzählt hat. Und jetzt finden diese Veranstaltungen nicht mehr statt. Das heißt, du überlegst dir, wo machst du das? Und dann hatten wir schon einen YouTube-Kanal, wo wir eben verschiedene Dinge gezeigt haben. Das waren so einzelne Talks, wo ich eben irgendwie stattgefunden habe oder auch von unserer Preisverleihung, Zusammenschnitt. Und dann haben wir gedacht, okay, dann fangen wir jetzt YouTube an, weil das die Plattform ist, wo wir es auch am besten streamen können. Ja, bei Instagram ist es ja so eine Podiumsdiskussion oder so ein Panel, kannst ja da irgendwie schlecht streamen. Und dann haben wir das angefangen und ja, also es ist, ich sehe das wirklich als Tool. Also ich sehe da jetzt nicht meine Tijen als YouTuberin Zukunft. Ja, das ist auch nicht mein Ziel. Aber es ist für mich eine gute Möglichkeit, das, was wir machen, trotzdem stattfinden zu lassen. Und da geht es mir auch gar nicht darum, dass das jetzt 50.000 Leute gucken. Es reicht mir, wenn meine Zielgruppe das da schaut. Und wenn ich dann noch ein paar andere Leute erreiche, dann bin ich echt völlig fein damit. Und das ist eine schöne Möglichkeit. Und ich bin mal ein bisschen in diese YouTube-Welt eingetaucht. Mhm. Das ist ja irre. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Wenn du es wirklich professionell machen willst, Hut ab an alle Leute da draußen. Also ich bin ja schon verzweifelt mit irgendwie drei anständige Worte in die Kamera sagen. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Und dann denke ich schon so, ich komme mir vor wie so bei der Tagesschau. Ja, also es ist so. Und wenn es Leute von der Pike auf können, also jetzt, ich gucke jetzt auch YouTube-Videos komplett anders. Selbst, sage ich mal, in Anführungszeichen Schminkvideos oder Hair-Tutorials, die gucke ich komplett anders wie davor, bevor ich selber eben nicht so auf der Plattform war.
Also was ich an YouTube toll finde und warum ich auch denke, dass das gut ist, dass ihr da seid, also nehme ich zum Beispiel die Generation meiner Eltern, die gucken sich alles, was sie konsumieren, auf YouTube an, die würden aber nicht auf Instagram gehen oder auf LinkedIn. Und das ist nämlich auch so ein Punkt, wer da auch immer zuhört, da ist, glaube ich, auch gerade die Zielgruppe, die älter ist. Und es ist für jeden zugänglich. Du brauchst keinen Account, du brauchst kein Abo. Ich glaube, die Zugangsmöglichkeiten sind so toll, ne?
Ja, du hast vollkommen recht. Und es ist leicht nutzbar, es ist leicht verstehbar. Du klickst auf den Button, du bist direkt mit dabei. Und viele Themen lassen sich eben auch abbilden. Ich glaube, YouTube war viel in unseren Köpfen als eben so Schminkvideos und so weiter. Aber jetzt bin ich mal eingetaucht. Und es gibt ganz tolle Menschen, die im Wissenschaftsbereich da sind, Dinge erklären im Bereich Juristerei, im Bereich Female Empowerment. Ja. Also es ist wirklich eine komplett eigene Welt nochmal. Und so wie ich mit YouTube sozialisiert bin, es hat sich total verändert. Ja. Also und zurück zu den Formaten übrigens. Also ich glaube, dass Menschen, die sich auf YouTube fokussieren wollen würden und da eine Reichweite aufbauen, große Chancen haben, da auch ein eigenes Format zu kreieren. Ja.
Total. Also als Beispiel auch nochmal bezüglich Sichtbarkeit. Bitte guckt das nachher mal nach. Einer, der mich mal interviewt hat, hat zu mir gesagt, weißt du, ich weiß, dass wann immer man dich googelt, wird man zuerst dein Interview mit mir auf YouTube sehen. Und jeden Schauspieler, Sänger, wen auch immer ich moderiert habe, ich bin die Nummer eins in der Google-Suche mit meiner YouTube-Talkshow.
Wow.
Und das ist auch, wenn man das vielleicht auch so ein bisschen im Hinterkopf hat, ist das auch gerade, wenn man vielleicht wirklich viel auftauchen will, ein Wahnsinns-Tool auch. Ich bin gespannt, ob das sich bei euch auch nochmal verändern wird dadurch.
Ja, das ist ein super Hinweis. Also das glaube ich tatsächlich auch. Und für uns ist natürlich jetzt die Challenge eben zu gucken, dass wir alles irgendwie so richtig angehen, dass wenn man gewisse Bausteine da googelt, ne, also Schlagworte, dass wir dann da irgendwie erscheinen. Aber du hast vollkommen recht. Und genauso auch mit einer eigenen Website oder so. Ne? Man merkt es ja schon, woher kommen die Anfragen, wo landen die, wie sind Leute auf einen aufmerksam geworden. Und ich glaube, wenn man irgendwie, wie du gesagt hast, eine breite Zielgruppe ansprechen will, dann muss man halt auch breite Möglichkeiten anbieten, damit Menschen auf einen aufmerksam werden.
Das heißt, du bist ein klarer Fan der eigenen Website, ne?
Ja, ich habe eine eigene Website, weil die wird auch gerade tatsächlich überarbeitet. Neues Design kommt, ich bin schon sehr gespannt. Ich glaube halt, also für mich ist es deswegen wichtig, weil ich ja eben viel so Speaking-Jobs normalerweise auch habe. Eben, du hast das Buch angesprochen, dann kommt das zweite Buch. Dass man eine Plattform hat, wo alle gesammelten Informationen sind. Sonst ist die Problematik, du wirst halt nur die Leute, wie du gesagt hast, auf LinkedIn erreichen oder nur auf Instagram. Auf Instagram kann ich auch nur einen Ausschnitt zeigen.
Ja.
Und auf der Website, das ist meine Visitenkarte, da steht auch wirklich meine Arbeit drauf, ja, so, was ich wirklich alles bisher gemacht habe und noch vorhabe. Und das ist der gesammelte Ort. Und meine Anfragen zum Beispiel, das ist ganz interessant, die kommen nur über meine Website. Also klar werden Leute über Tools aufmerksam, über Instagram und Co., aber die Anfragen an sich kommen über die Website.
Ich habe noch drei Fragen, Tisha. Die erste ist, es gibt Lisa. Lisa ist 22. Lisa möchte irgendetwas promoten, vermarkten, hat ein kleines Start-up, kennt niemanden, fängt jetzt an, sich bei Instagram und LinkedIn anzumelden und möchte ein Netzwerk aufbauen. Was würdest du ihr raten? Abgesehen, dass sie sich hoffentlich bei euch anmeldet.
Ja, also ich glaube, das Wichtigste für Lisa ist, sich einmal Gedanken zu machen, was sie bisher zumindest schon mal geschafft hat. Also selbst in jungen Jahren hat man ja irgendwie Talente, Fähigkeiten, Kompetenzen, die würde ich auch angeben auf dieser Plattform. Und da durchaus auch selbstbewusst sein, ja, also nicht irgendwie das Licht unter den Scheffel stellen, sondern überlegen, was sind wirklich Fähigkeiten, die auch für andere spannend sein könnten. Dann würde ich anfangen, Menschen zu folgen, die mich inspirieren. So habe ich es am Anfang auch gemacht oder mich mit ihnen vernetzt. Und über die bin ich wieder auf andere aufmerksam geworden. Also ich hatte immer so eine Handvoll an Leuten, die ich spannend fand. Und die waren dann wieder Multiplikatoren für Leute, die ich auch spannend fand. Und der dritte Schritt ist dann zu sagen, wenn ich dann so eine gewisse kritische Masse habe, denen ich folge, selbst natürlich anzufangen, auch Dinge zu produzieren. Und selbst in jungen Jahren, genauso wie man weiß, wofür, also was die eigenen Talente sind, wenn man sich darüber mal Gedanken gemacht hat, weiß man auch relativ schnell, okay, wie kann ich eigentlich Themen transportieren? Ja. Und es kann am Anfang auch das Thema Jobsuche sein, ja. Also viele kommunizieren, das ist ja transparent auf den Kanälen zu sagen, ey, es ist wahnsinnig schwer als Berufsanfängerin oder es ist besonders einfach oder ich suche einen Job und dann wird es gepostet, es wird geholfen. Also ich würde so peu à peu anfangen und letzter Tipp, sich nie überfordern. Ja. Also wie wir es vorhin gesagt haben, ich habe irgendwie Jahre gebraucht und es braucht eine Zeit, aber es wird der Moment kommen, wo man wirklich merkt, es hat sich so gelohnt. Gott sei Dank bin ich da durch.
Du sagst immer, dass dir wichtig ist, und das rätst du auch beim Netzwerken, dass man gerade auch Menschen folgt, die nichts mit der eigenen Berufsgruppe zu tun hat, ne? Warum ist das so wichtig?
Ich finde, sonst sind wir alle in unserer Filterbubble unterwegs. Ja, also wenn ich nur irgendwie Leute um mich herum habe, wo es so eine Wohlfühlatmosphäre ist, ist es super und ich fühle mich dann auch wohl, aber ich werde mich höchstwahrscheinlich nicht verändern. Und ich werde auch keinen Grund sehen, mich zu verändern. Aber wenn ich Leute habe, wo ich denke, das sehe ich irgendwie anders und warum sehe ich das eigentlich anders? Und wenn ich mal darüber reflektiere, dann wird es mich weiterbringen. Und dazu brauche ich eine Vielfalt in meinem Netzwerk. Ja. Und das ist das Wichtigste. Und nichts ist schlimmer, wie wenn du Menschen hast, kenne ich auch noch aus politischen Zeiten, die dir nicht mal sagen, du, das war jetzt nicht in Ordnung. Also das, oder das würde ich anders machen. Ja, also wenn du keinen mehr um dich herum hast, der ehrlich sagen kann, pass mal auf, ich gebe dir mal einen Tipp, wenn ich gefragt werde oder weißt du was, hast du mal überlegt, das so zu sehen oder das so zu machen, Das ist doch das Tollste. Und daher, ja, glaube ich, ist es wichtig für die eigene Weiterentwicklung, auch auf Diversität in dem eigenen Netzwerk zu setzen.
Ich kann mir nur im Ansatz vorstellen, wie erschöpft du auch zwischendurch sein musst. Wie tankst du auf und was hilft dir, wieder zu Kräften zu kommen oder positiver zu sein oder mehr mit Energie zu sein, wenn es dir mal nicht so gut geht? Das heißt, es muss ja nicht gleich dramatisch sein, aber vielleicht auch, wenn du nur so einen Durchhänger hast.
Schlaf. Dann, also ich versuche halt in den Zeiten, in denen ich wirklich so Zeit für mich habe, die jetzt nicht nur mal in die komplette Optimierung von mir selbst zu stecken, sondern wirklich Dinge mir anzuschauen, die total abgefahren sind. Also wo ich so denke, also Trash-TV gucke ich nicht mehr, das habe ich eine Zeit lang gemacht. Das war einfach für mich so göttlich abzuschalten und zu sehen, dass es einfach so wahnsinnig schöne, verrückte Menschen auf dieser Welt gibt. Aber das kann dann eine Netflix-Serie sein, ne? Wo ich wirklich eintauchen kann. Und das muss auch relativ weit weg von dem sein, was ich mache, dass ich wirklich komplett eintauche, ohne dass ich irgendwie damit eine Verbindung habe. Es kann auch ein Rosamunde-Pilcher-Film sein,
ja,
weil das so schlecht zum Teil synchronisiert ist, dass es schon wirklich absurd ist, aber es ist so gut, weil man total abschalten kann.
Ja.
Sport ist bei mir nicht abschalten. Ja? Also viele sagen ja, ich brauche dann Sport, ich muss dann eine Stunde laufen gehen und dann bin ich wieder frisch und dann geht es mir wieder fresh und ich bin so top und so. Sport ist bei mir tatsächlich Mittel zum Zweck. Also das mache ich, um irgendwie halbwegs fit zu bleiben. Natürlich höre ich da auch Musik und so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich danach komme und sage, all die Sorgen sind irgendwie komplett weg. So.
Die letzte wichtigste Frage, dein zweites Buch, darüber müssen wir noch sprechen. Wann hast du das eigentlich geschrieben, Tijen? Oder wie schreibst du das gerade? Wann machst du das?
Also das Gute ist tatsächlich bei dem Thema, dass ich mich ja schon lange mit dem Thema beschäftige, Sichtbarkeit. Und das ist ja auch ein Thema, was in dem ersten Buch schon stattgefunden hat. Mhm. Das heißt, es war jetzt nicht so ein Rieseneck da anzuknüpfen. Und es war so wie beim ersten Buch, als ich wusste, das zweite Buch kommt, habe ich halt relativ viel investiert im Sinne von, dass ich geguckt habe, dass ich vorher schon viele Artikel in diese Richtung publiziere. Also, dass ich mich schon eingrufe in dem Thema.
Ja.
Dass, wenn es dann soweit ist, Dinge einfach zusammennehme und dass das dann ein ganzes Bild ergibt. Und das zweite Buch heißt Nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Und es geht eben genau um das Thema, wie findest du eigentlich zu deinem Thema, wie kannst du es auf den digitalen Kanälen präsentieren und wie kannst du vor allem auch irgendwie deine Marke, also deine eigene Brand irgendwie gut nach außen hin transportieren. Und by the way, wann ist es sinnvoll, das Land zu verlassen?
Und ich frage dich, weil genau wie beim ersten Buch, ich hoffe doch, du vertonst beide.
Ah ja, genau, stimmt. Also beim ersten Buch wird es tatsächlich erstmal so sein, dass jetzt ich wahrscheinlich noch eine neue Auflage herausbringen werde. Ja, das war die Idee. Und im Zuge dessen haben wir uns auch in den Kopf gesetzt, auch verlagseitig, dass wir da eben das Ganze auch nochmal vertonen.
Super.
Und beim zweiten Buch habe ich mir überlegt, ja, also das wäre natürlich schon toll und generell finde ich das auch gut.
Ja.
Also ich höre selber auch gerne Hörbücher und das ist so wichtig und ich glaube auch mit der Stimme und mit allem kann man einfach nochmal so viel machen.
Ja.
Das wäre schon toll. Ja. Jetzt muss es dann erstmal komplett rauskommen und dann ist gut.
Wenn wir uns zum dritten Mal treffen, was wünschst du dir, ist bis dahin passiert bei dir?
Erstmal wünsche ich mir für uns beide, dass wir uns analog treffen können. Ja, das wäre schon mal ganz toll, dass wir uns irgendwie in ein schönes Restaurant, Bar setzen, was auch immer trinken, alkoholisch, nicht alkoholisch, ist egal, alles ist drin. Und dass wir Zeit für uns haben. Und was ich mir für mich wünsche, ist tatsächlich, also Gesundheit. Und ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Aber was ich gerne möchte, ist, dass es natürlich auch uns als GdW, als Unternehmen noch viele, viele Jahre gibt. Ja? Und ich hoffe, dass wir genauso wie viele Selbstständige da draußen, und ich weiß, dass es vielen noch schlechter, sage ich mal, geht oder schlecht geht generell, dass wir das alle einfach schaffen und dass wir alle aus dieser Krise rauskommen und vielleicht noch gute Dinge sehen, wie dass wir Social Connecting enger zusammengerückt sind.
Female Empowerment ist uns beiden wichtig. Gibt es etwas, wenn ich dich jetzt fragen würde als Abschluss, Wie kann man ganz einfach vielleicht einmal in der Woche oder täglich digital etwas Gutes tun für eine andere Frau, die man unterstützen will, was einen nicht viel kostet?
Das kann ein Like, ein Kommentar, eine persönliche Nachricht sein. Es kann per Story sein, einen anderen Kanal zu empfehlen, dass man der folgen soll. Ich finde auch eine private Nachricht, hey, ich wollte dir immer schon sagen, du machst es so gut. Das kann auch eine Sprachnachricht sein, ja. Das hat mir letztens auch eine geschickt, die gesagt, ich wollte dir nur mal sagen, habe gerade auch wahnsinnig viel zu tun und das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, ist irgendwie ein Jahr her. Aber ich wollte dir nur sagen, ich beobachte alles und ich finde es einfach nur unglaublich toll. Und ich muss sagen, das war so ein schönes Kompliment. Mhm. Also es war übrigens hier von, das kann ich ja sagen, von Laura Karasek, ja, die ich ganz toll finde.
Ja.
Und wir kennen uns da eben auch schon jetzt ein bisschen. Und die sagte dann zu mir, ja, also ich sehe das alles und ich finde es einfach nur toll. Und ich finde, das sind so Dinge, die sind so wichtig. Und ich bin einfach, ich war schon immer ein großer Frauenfan und ich werde es immer sein. Ja?
Ja.
Und ich finde, es gibt nichts Besseres. Und ich finde, zu einer Frau hat man so eine andere Verbindung. Also da muss man gar nicht Dinge so viel aussprechen. Ich liebe das irgendwie, mit meinen Mädels zu lachen oder auch mit Frauen aus dem Netzwerk zu lachen. Man guckt sich einfach nur an, man weiß ganz genau, was die andere denkt. Mhm. Und das ist einfach so positiv. Und ich kenne es auch ehrlich gesagt gar nicht anders.
Weißt du, das ist auch ein super Beispiel. Ich weiß noch damals, als es meinen Podcast auch noch nicht lange gab, da haben dich auch keine Zahlen interessiert, dann hast du da ähnlich wahrscheinlich auch gehandelt. Ne? Das ist dann genau so ein Beispiel.
Ja, absolut. Also ich versuche wirklich auch immer irgendwie Leute zu unterstützen, indem ich irgendwie da bin oder jetzt eben auch die Möglichkeiten habe, auch über unsere Plattform Dinge zu teilen. Ja. Natürlich, es geht nicht immer, wie ich vorhin sagte, ja, aber ich versuche das irgendwie im Kleinen auch zu tun. Und wenn es mal ist, dass ich mir die Zeit nehme und mir etwas anhöre oder irgendwie mir anschaue oder so. Aber das sind Dinge, die man selber machen kann und auch mal einfach fragen. Ja? Also auch mal so, hey, geht's dir gut in der Krise? Kann ich dir helfen? Brauchst du Hilfe? Mhm. Ich kann mir vorstellen, du bist vom Business her betroffen. Gib Bescheid. Und selbst wenn es Zuhören ist, das reicht ja.
Ja. Tijen, es war so schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns alle und dein Wissen mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank und ich wünsche dir ganz viel Erfolg und bin gespannt, was dann beim dritten Mal, wenn wir uns hier hören und sehen, passieren wird in deinem Leben.
Ich freue mich. Vielen Dank.
Ich hoffe, dir hat dieses Interview ganz genauso gefallen wie mir. Ich danke dir, Tijen, für deine Zeit, für deine Heiterkeit, für deine Tiefgründigkeit und für deine tollen Impulse. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen aus dem Interview. Schau gerne bei Tijen vorbei, was sie so macht. Und wenn dich jetzt mehr zu ihr interessiert, zu ihrem Weg, ihrer Karriere, der übrigens unglaublich spannend war, ihr Weg, dann verlinke ich dir in den Shownotes 2 lange Interviews, die ich mit ihr geführt habe. Kannst du gerne mal reinhören. Und natürlich bei allem, was sie so macht, schau gerne bei ihr vorbei. Das Thema Selbstliebe ist mir unglaublich wichtig. Ich habe eine ganze Woche aufgenommen. 7 Tage. Diese 7 Tage verlinke ich dir auch in den Shownotes. Dann kannst du sie hören, wann du möchtest. Schau gerne mal vorbei und nimm da mit, was du für dich mitnehmen kannst. Wenn dich Interviews interessieren mit tollen Frauen, wirst du hier im Podcast auch ganz, ganz viel finden. Wenn du diesen Podcast regelmäßig hören willst, dann folge mir gerne auf Spotify, auf iTunes, auf Deezer und auf allen gängigen Apps, die es dort so gibt. Ich freue mich natürlich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung, über eine Rezension und auch wenn du den Podcast nicht bei der Apple Podcast App hörst oder bei iTunes, bedeutet es mir sehr viel, wenn du mir da folgst. Ich danke dir fürs Zuhören und wir hören uns ganz bald wieder. Und bitte denk daran, du bist die Hauptdarstellerin auf dieser Welt, nicht die Nebendarstellerin und schon gar nicht die Statistin. Du spielst die Hauptrolle in deinem Leben. Deine Katharina.